Ja, wir haben darüber gehört, wir haben darüber gesungen. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Aber welche Rolle spielt es für dich, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Ist die Lehre wirklich so wichtig? Und vor allem, ist sie relevant für dein tagtägliches Leben? Anders gefragt, würdest du anders leben, wenn Jesus tatsächlich nicht von den Toten auferstanden wäre? Nun, gut 20 Jahre nach Jesu Tod gab es schon erste Zweifler, Kritiker der Auferstehung, die meinten, dass Jesus nicht wirklich auferstanden ist. Und das hatte drastische Auswirkungen auch darauf, wie sie lebten. Diese falschen Lehrer waren aufgestanden in der Gemeinde in Korinth. Und deswegen schreibt der Apostel Paulus ihnen in seinem ersten Brief an die Korinther ein langes Kapitel, das längste Kapitel im ganzen Brief, um deutlich zu betonen, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist und dass diese Wahrheit wirklich Bedeutung hat, Bedeutung haben sollte dafür, wie wir unser tagtägliches Leben leben. Mein Gebet und meine Hoffnung ist, dass uns die Betrachtung heute in diesem Gottesdienst hilft, zu erkennen, dass die Lehre von der Auferstehung auch für unser Leben ganz praktische Konsequenzen haben sollte. Wir setzen heute in gewisser Weise eine Predigtserie fort, ja, schließen sie sogar ab. Das ist nicht die Predigtserie durch den ersten Korintherbrief, die wir im Moment an den sonstigen Sonntagen haben. Da wären wir nämlich heute noch viel weiter vorne im Korintherbrief. Nein, an Ostern habe ich seit 2009 eine Predigtserie heimlich für mich geplant. Und immer mal wieder an Ostern, wenn wir nicht gerade eine Predigtserie hatten, in die es einen Ostertext einzufügen gab, aus 1. Korinther 15 gepredigt. 2009 zum ersten Mal, heute zum letzten Mal. Wir kommen zu den letzten Versen aus 1. Korinther 15, das ist unser heutiger Predigttext, die Verse 50 bis 58. Ihr findet das in den ausliegenden Gottesdienstblättern oder auch in den ausliegenden Bibeln auf Seite 203. Lasst mich vorneweg sagen, dass dieser Predigttext für mich eine ganz besondere Bedeutung hat. Und diese Predigt vielleicht ein bisschen emotionaler sein wird, als ihr das sonst von mir gewohnt seid. Ich wollte diesen Text letztes Jahr zu Ostern predigen. Und dann kam einige Tage vor Ostern ein Anruf, dass mein Bruder zu Tode gekommen war. Die damals hier waren, ihr wisst das. Ich habe da nicht gepredigt. Sammy Stolz hat gepredigt aus Offenbarung 7. Und ich habe einige Tage später Verse aus diesem Text bei der Beerdigung meines eigenen Bruders gepredigt. Ich kann euch sagen, damals waren mir und ich glaube auch vielen anderen diese Verse ein großer Trost, eine große Ermutigung. Und das ist mein Gebet für uns heute, dass uns diese Verse ermutigen, trösten und uns so ausrichten auf unseren Herrn, dass wir ganz für ihn leben. Ich lese uns 1. Korinther 15, die Verse 50 bis 58. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein heiliges, irrtumsloses, mutmachendes, richtunggebendes Wort. Herr, wir wollen dich bitten, dass du durch dein Wort heute so in unsere Herzen sprichst, dass wir eine Osterfreude verspüren, die über alles hinausgeht, was diese Welt zu bieten hat. Und dass diese Osterfreude nicht nur unsere Herzen erfüllt, sondern dann wirklich unser Leben verändert. Dass wir mit Freude für dich leben, bis wir sterben und dann auferstehen. Gepriesen seist du dafür. Amen. Wir wollen diesen Text in 4 Abschnitten betrachten. Also für die, die sagen, es gibt hier immer nur 3 Punkte predigen. Heute ist das der Beweis, dass es nicht so sein muss. 4 Punkte, Vers 50. Da sehen wir beschrieben eine nur vermeintliche Tragödie. Dann die Verse 51 bis 53 zeigen uns ein offenbartes Geheimnis. In den Versen 54 bis 57 lesen wir von einem schon lange angekündigten Sieg. Und das Ganze mündet schließlich in Vers 58 in einem lohnenswerten Auftrag. Also unser Text beginnt in Vers 50 mit dem Blick auf eine wirklich nur vermeintliche Tragödie. Wir lesen hier, das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Ja, das klingt ja erstmal nach einer wirklich schlechten Nachricht. So wie wir sind, mit Fleisch und Blut, können wir nicht in die Gegenwart des heiligen Gottes kommen. Wir können das Reich Gottes, wenn es in Fülle kommt, nicht ererben oder nicht darin leben. Ich weiß nicht, ob uns bewusst ist, dass das nicht immer so war. Gott hatte uns dafür gemacht, dass wir für alle Ewigkeit in seiner Gegenwart leben sollten. Das war seine Schöpfung war darauf angelegt, dass Menschen nicht sterben sollten, sondern leben sollten. Menschen waren geschaffen in seinem Bilde. Sie sollten ihn abbilden, sie sollten unter seiner guten Herrschaft leben. Und leben und weiter leben. Aber der Herr hatte sie gewarnt. Er hatte sie gewarnt, dass wenn sie von ihm abweichen, wenn sie aufhören, ihm zu vertrauen, wenn sie nicht mehr bereit sind, ihn wiederzuspiegeln aller Schöpfung gegenüber, dass sie dann sterben müssten. Und dann geschah das Unvorstellbare. Die ersten Menschen, die im Garten Eden alles hatten, was das Herz begehrt, ließen sich verführen. Sie ließen sich einreden, dass es etwas geben könnte, das noch besser ist als das, was sie schon hatten. Und so wandten sie sich ab und rebellierten gegen ihren vollkommen guten und großzügigen und liebevollen Schöpfer und Herrn. Und das führte dazu, dass der Tod in diese Welt kam. Menschen, die einst nicht verweslich, nicht sterblich waren, sind seitdem sterblich und verweslich. Sie vergehen. Und tatsächlich ist es nicht nur so, dass unsere Vorfahren dieses verheerende Unglück getan haben, als sie sich gegen Gott stellten, ihn ignorierten, ihre eigenen Wege gingen, wir alle tun es ihnen gleich. Wir haben am Anfang dieses Gottesdienstes unsere Sünden bekannt und ich glaube, wenn wir uns nur ein klein bisschen selbst kennen, dann wissen wir, keiner von uns denkt und redet und lebt immer so, wie es gut und richtig wäre, wie es Gott gefallen würde. Wir leben nicht immer zu seiner Ehre, wir spiegeln nicht immer ihn ab, wieder gegenüber den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und so haben wir alle dieses große Problem. Wir können nicht mehr in die Gegenwart Gottes kommen. Wir können sein Reich nicht ererben, so wie wir sind. Wir leben in einer gefallenen Welt, in der wir leiden und zum Leid beitragen, bis das Leid ultimativ endet mit dem Tod und dann doch weitergeht, hinübergeht in ein ewiges Leiden. Das ist die große Tragödie, die wir Menschen selbst verursacht haben. Aber unser Schöpfer und Gott ist ein Gott voller Liebe und Barmherzigkeit. Und deshalb hat er uns nicht belassen in dieser selbstverschuldeten Tragödie. Nein, er hat einen Weg bereitet, damit wir trotz allem wieder mit ihm ins Reine kommen können. Und der Tod nicht das letzte Wort haben muss und wir für alle Ewigkeit in seinem Reich leben dürfen. Wie das geschehen wird, das hat Gott uns in der Bibel offenbart. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt schon dieser Predigt. In den Versen 51 bis 54 lesen wir von einem uns nun offenbarten Geheimnis. Ich lese uns nochmal diese Verse. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden, denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit und die Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn jemand zu mir sagt, ich verrate dir ein Geheimnis, dann bin ich ganz Ohr. Dann will ich wissen, okay, was ist es denn? Und wenn dann derjenige, der das Geheimnis offenbart, davon spricht, dass etwas Großartiges geschehen wird und er dabei immer von wir spricht, dann will ich wissen, gehöre ich dazu? Bin ich Teil von wir? Und Paulus schreibt ja hier von wir. Aber wer ist eigentlich wir? Sind wir Teil von diesem Wir? Nun, ganz am Anfang seines Briefes an die Korinther hatte Paulus deutlich gemacht, wer das Wir ist. Wer diejenigen sind, an die sich seine Worte richten. Wir haben das im 1. Korinther 1, in Vers 2 gelesen, tatsächlich am Anfang dieses Jahres erst in einer Predigt bedacht, wo Paulus sagt, er schreibt an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort. Und dann haben wir vorhin gehört aus 1. Korinther 15, wer zu diesem Wir gehört. Das sind nämlich alle, die die Evangeliumsbotschaft hören, diese Botschaft, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, so wie das Alte Testament schon verheißen hat, dass er begraben wurde, dass er wirklich tot war und dass er auferstanden ist am dritten Tage, so wie es die Schrift verheißen hat. Wer das glaubt und wie er in Vers 2 beschrieben hat, wer an diesem Glauben festhält, der gehört zum Wir. Und so möchte ich dich fragen, ob du auch zu diesem Wir gehörst. Ob dieses Geheimnis, von dem ich gerade gelesen habe und das ich gleich noch weiter erklären werde, ob dieses Geheimnis auch für dich gilt. Was die alles entscheidende Frage ist, verstehst du, ob du einen Retter brauchst? Verstehst du, dass du einen Retter brauchst? Und vertraust du darauf, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen ist, um so zu leben, wie wir hätten leben sollen, als perfektes Abbild des himmlischen Vaters. Und dann, nachdem er das Leben gelebt hat, das wir hätten leben sollen, den Tod zu sterben, den wir verdient gehabt hätten. Glaubst du, dass Karfreitag nicht einfach ein Trauertag ist, sondern der Sieg schon beginnt an Karfreitag, weil Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld auf sich genommen hat, sodass jeder, der sie ihm anvertraut, der im Glauben zu ihm kommt, seine Schuld loswerden kann. Ich meine, man sagt mal, Karfreitag ist traurig und Ostern ist froh. Karfreitag, da beginnt schon die Freude, nicht für Jesus, der musste leiden, aber für uns, weil wir sehen, er hängt dort für uns. Er nimmt unsere Schuld auf sich. Und an Ostern beweist er, dass das, was er getan hat, nicht einfach nur ein tragisches Unglück war, sondern tatsächlich der ewige Plan Gottes. Denn so wie verheißen, stirbt er nicht nur für Sünder, sondern steht auch auf von den Toten, siegreich über den Tod und über die Sünde. Glaubst du das? Erkennst du, dass Jesus Christus der Retter ist, den du wirklich brauchst? Und folgst du ihm dann auch nach als dem Herrn deines Lebens? Dass das, was hier beschrieben wurde mit den Worten, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, die zu ihm rufen, Herr, sei du mein Herr. Hilf mir auf meinem Weg durch dieses Leben und bring du mich in die Herrlichkeit, in das Reich Gottes. Wenn du heute hier bist und das für dich noch nicht so ganz klar ist, vielleicht noch nicht so zentral ist für dein Leben, dann möchte ich dich herzlich einladen. Komm mit denen, die dich heute vielleicht hierher eingeladen haben, darüber ins Gespräch. Komm gerne weiter mit mir ins Gespräch, steh nachher dort an der Tür oder komm Woche für Woche und lass uns dir mehr erklären darüber, warum Karfreitag und Ostern so wichtig und so wunderbar sind. Und wenn du das dann glaubst, wenn du Jesus Christus als seinen persönlichen Retter und Herrn annimmst, wenn du ihm zurufst, Herr, nimm mir meine Schuld, vergib mir. Und lass mich dir nachfolgen. Dann darfst du wissen, das Geheimnis, von dem hier die Rede ist, gilt auch dir. Das Geheimnis konkret wird hier beschrieben, dass eines Tages eine letzte Posaune erschallen wird. Mit dieser Posaune kündigt sich an, dass der Herr Jesus Christus, der an Ostern auferstanden ist und der dann 40 Tage später aufgefahren ist in den Himmel, dass er wiederkommen wird. Die letzte Posaune läutet das Endgericht ein und bringt eine Zeit, in der alles neu gemacht wird. Und alle, die Jesus Christus dann als ihren Retter und Herrn kennen, die werden dann, wie es hier heißt, verwandelt werden. Nicht das Sterbliche, das Verwesliche wird verwandelt werden in etwas Unsterbliches, Unverwesliches. Und so können wir dann im Gericht Gottes bestehen, umkleidet mit der Gerechtigkeit Christi, die uns zugerechnet wird, und werden verwandelt zu neuen Menschen für ein ewiges Leben in einer nicht mehr gefallenen, sondern herrlichen, ewigen Welt im Reich Gottes. Das ist die gute Nachricht. Egal, was du gerade vielleicht durchleiden und durchleben musst, es wird ein Ende haben. Und wenn du Jesus Christus vertraust, darfst du wissen, danach wird alles gut. Und das ist keine Vertröstung ins Jenseits, das ist eine sichere Hoffnung. Für manche klingt der Gedanke vielleicht nicht sonderlich attraktiv. Viele Menschen leben mit aller Hingabe für das Hier und Jetzt. Sie sind sehr bedacht auf Äußerlichkeiten und auf ihre äußere Hülle, so als wäre das ihre Identität. Tatsächlich geht das in beide Richtungen. Es gibt manche, die ihre Identität in ihrem besonders guten Aussehen finden und alles dafür tun, diese Identität noch weiter aufzupolieren. Und andere leiden darunter, dass sie nicht das sind, nicht so aussehen, nicht so sind, wie sie gerne wären. Das ist das Denken dieser Welt. Das wird befördert von allen Seiten. Ganze Industrien machen Millionen und Abermillionen damit, dass sie Menschen einreden, dass sie ihr Äußeres irgendwie aufpolieren müssen. Nicht, dass du ins Fitnessstudio gehen musst, um die richtige Muskulatur zu haben. Dass du ganz viel Kosmetika brauchst, um besonders hübsch auszusehen. Vielleicht auch ein paar Schönheitsoperationen. Nun kannst du alles machen. Ich habe nichts gegen Sport, das möchte ich deutlich betonen. Mit Kosmetika habe ich es nicht so, aber kannst dich gerne auch schminken. Nur schmink dir ab, dass das irgendwie bleibende Bedeutung hätte. Dies Verwesliche wird vergehen. Samt aller Kosmetika oder sonst was. Die Muskeln werden nicht mehr sein. Wer du wirklich bist, ist also nicht das Äußere, was die Menschen anschauen. Was du wirklich bist, liegt tiefer. In einem Herzen, das Gott liebt. Nicht eines Tages werden wir diese äußere Hülle verlassen. Dieses Sterbliche, dieses Verwesliche werden wir ablegen. Was dann bleibt, das ist das, was wirklich zählt. Lieber Christ, liebe Christin, ich hoffe, dass du das weißt. Mit einem Herzen, das Jesus liebt, bist du in den Augen Gottes und in den Augen der Ewigkeit wunderschön. Egal, wie die Welt dich sieht. Diese Welt mit ihrer Oberflächlichkeit wird vergehen. Aber das, was uns wirklich ausmacht, das bleibt für alle Ewigkeit. Nicht? Wenn die letzte Posaune erschallt, wird das Verwesliche, das Sterbliche, unser Fleisch und Blut verwandelt in einen neuen, unverwesslichen, unsterblichen, herrlichen Leib. Ja, Lieben, wir wissen nicht, wann die letzte Posaune erschallen wird, wann Jesus wiederkommt, wann dieser Tag sein wird. Aber wir tun gut daran, auf diesen Tag vorbereitet zu sein. Und wir dürfen wissen, wenn wir an diesem Tag im Glauben sterben, wenn wir vor diesem Tag im Glauben sterben, dann gilt die Zusage, die Jesus dem Dieb am Kreuz am Karfreitag, der neben ihm gekreuzigt wurde, gemacht hat, auch uns. Ihr kennt die Worte, der eine Dieb am Kreuz neben Jesus, der im letzten Moment erkennt, wer Jesus ist und ihn bittet, doch ein gutes Wort für ihn einzulegen, sich ihm zuwendet im Glauben. Und was sagt Jesus zu ihm? Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir im Glauben sterben, sind wir sofort in der Gegenwart Gottes. Eines Tages erschallt dann die letzte Posaune und dann werden wir umkleidet werden mit Auferstehungsleibern. Aber wir werden in der Gegenwart des Herrn sein, immer da. Erst werden unsere Seelen in seiner Gegenwart sein und dann umkleidet in der Herrlichkeit Gottes. Unsere sterblichen Überreste, die werden begraben. Aber eines Tages wird die Seele, das, was ich meine mit dem Herz, das Jesus liebt, das weiter besteht, umkleidet werden und dann werden wir leben in einer herrlichen Welt, in der Gegenwart unseres Herrn. Immer da. Nur manche werden an diesem Tag noch lebendig sein. Und Paulus sagt, an dem Tag, wenn der Herr wiederkommt, ob du gestorben bist oder ob du noch lebst, wir alle werden verwandelt werden. Das, was wir heute sind, äußerlich werden wir nicht mehr sein. Das, was wir heute in uns tragen, an Glauben, an Liebe für den Herrn, das bleibt bestehen. Ab Vers 54 schaut Paulus dann mit uns noch ein bisschen mehr auf diese großartige Realität. Er schaut auf diesen Tag der letzten Posaune. Wir lesen hier, dass das, was dann geschehen wird, nicht erst hier von Paulus angekündigt wird, sondern tatsächlich eine Verheißung war, die sich durch die ganze Schrift zieht. Deswegen konnte Paulus früher in diesem Kapitel schon schreiben, dass Jesus Christus auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Hier erklärt er das dann weiter, was das bedeutet. Er sagt, wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Lass mich dich fragen, wie denkst du über den Tod? ist ein großes Schreckgespenst, dem du so lange wie irgend möglich aus dem Weg gehen willst? Das wäre aus der Sicht von Menschen, die nicht an die Auferstehung glauben, genau richtig. Nicht? Wenn wir das Geheimnis, von dem Paulus hier schreibt, nicht kennen würden, dann würden wir uns an dieses Leben klammern müssen. Denn es gibt nichts Besseres. Ohne Rettung ist die Hoffnung auf das ewige Leben nicht real. Eine Ewigkeit, eine Herrlichkeit Gottes wäre Fiktion ohne Auferstehung. Dann ist der Tod die ultimative Niederlage. Dann wäre nichts Gutes mehr zu erwarten. Aber wenn wir durch den Glauben zum auferstandenen und lebendigen Herrn Jesus Christus gehören, dann müssen wir den Tod nicht fürchten. Ja, ganz im Gegenteil. Für uns Christen hat der Tod seinen Schrecken verloren. Und der Prozess des Sterbens hat sicher für viele von uns so etwas Beängstigendes. Das kann ich verstehen. Das ist real. Nicht, der Tod ist nicht natürlich. Wir haben darüber nachgedacht. Der Mensch wurde geschaffen für ewiges Leben. Der Tod ist Konsequenz des Sündenfalls. Der Tod hat für uns so einen gewissen Schrecken im Hinblick auf das Sterben an sich. Aber der Tod ist dann eben keine Niederlage, wenn wir wissen, dass nach dem Sterben die Herrlichkeit kommt. Dann wird klar, dass tatsächlich der Tod der ultimative Sieg ist. Denn so kommen wir von diesem Sterblichen, von diesem Verweslichen hin zur Unverweslichkeit und Unsterblichkeit. Nicht? Mit dem Tod lassen wir diese gefallene Welt mit all ihrem Leid und all ihren Problemen hinter uns. Wir lassen auch uns selbst mit all unseren Unzulänglichkeiten zurück. Wir kommen in die Herrlichkeit des Herrn und wir werden verwandelt werden zu herrlichen Menschen, von allen Nöten und Leiden und auch Schwächen und Sünden befreit. Lieber Christ, lass dir vom Tod nicht einreden, dass du ihn fürchten müsstest. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Nicht? Das ist das, was schon die Schriften des Alten Testaments angekündigt haben. Paulus zitiert hier Worte aus dem Propheten Jesaja und Hosea und führt sie zusammen, wo er deutlich macht, dass beide schon angekündigt haben, dass der Tod seine Macht verlieren wird. Und wir wissen, dass es so ist. Deswegen sind wir heute hier, oder? Der Herr ist auferstanden. Der Tod ist besiegt. Es gibt Leben nach dem Tod. Und der Herr hat uns gesagt, nicht nur für ihn, sondern für alle, die an ihn glauben. Ein ewiges Leben in seiner Herrlichkeit. Der Tod hat keine Macht. Für uns Christen hat der Tod seinen Schrecken verloren. Wir haben den Sieg. Diesen Sieg hat Jesus Christus für uns errungen. Nun klar ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann ist der Tod für die, die für eine Weile hier auf Erden zurückbleiben, ein Verlust. Das heißt, wir können bei der Beerdigung einerseits feiern, wenn ein Christ stirbt, wir können feiern, dass er sein Ziel erreicht hat. Wir können uns freuen für den, der gehen durfte. Aber wir bleiben zurück. Und Trauer ist real. Aber wir dürfen wissen, dass wenn der Verstorbene und wenn wir im Glauben sind, dass nur eine Trennung auf Zeit ist. Eines Tages werden wir wieder zusammen sein. Und noch viel besser, wir werden sein in der Gegenwart des Herrn, immer da. In einem Lied, das oft bei Beerdigung gesungen wird, heißt es, das wird Herrlichkeit sein. Ich hoffe, das weißt du. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? In Jesus Christus haben wir den Sieg. Das ist die frohe Osterbotschaft. Das ist die Osterhoffnung, die wir nicht nur im Rückblick haben dürfen auf das leere Kreuz, sondern die wir auch haben dürfen im Ausblick, im Vorausblick auf das, was uns alle eines Tages erwartet. Und ihr Lieben, Vergangenheit und Zukunft sollte prägen, wie wir in der Gegenwart leben. Das ist das, was wir im letzten Vers dieses langen Kapitels sehen. Es ist kein Zufall, dass Paulus uns dahin führt. Ja, er verteidigt die Realität der Auferstehung, aber er will vor allem betonen, dass das nun Konsequenzen haben sollte dafür, wie wir leben. So ruft er die Christen in Vers 58 auf. Darum, weil all das, was ich gerade gesagt habe, all das, was er in 57 Versen geschrieben hat, wahr ist. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ja, darum, weil wir die gefallene Welt samt dem Tod überwinden werden, sollten wir auch schon in dieser Welt mit dieser Perspektive leben. Diese Gewissheit soll uns Festigkeit und Zuversicht geben, sodass wir nun in das investieren, was ewig bleibt. Und darum geht es hier. Wir sollen immer mehr in dem Werk des Herrn wachsen, uns dem Werk des Herrn widmen. Das heißt, dass wir uns nicht mehr primär in die Dinge investieren, die vergehen werden, sondern eben in die Dinge, die bleiben. Um es konkret zu machen, Menschen ohne Ewigkeitsperspektive, deren Horizont ist begrenzt. Die investieren alles, was sie haben, in die Karriere, in den Wohlstand, in irdisches Vergnügen. Paulus selbst hat das in dem Kapitel beschrieben, in Vers 32, glaube ich, sagt er, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Du investierst alles, was du hast, in das Hier und Jetzt. Denn es gibt ja sonst nichts. So denkt die Welt, die Jesus nicht kennt. Aber wir wissen darum, dass dieses Leben hier auf Erden nur der relativ kurze Vorspann ist zu einer ewigen Herrlichkeit. Und dann macht es Sinn, in diesem Leben zu investieren in das, was bleibt, was dieses irdische Leben überdauert. Also was genau überdauert diese Welt? Nun, das Werk des Herrn. Deswegen sagt er, darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Nicht, das Werk des Herrn ist nicht vergeblich, weil es eben ewig bestehen bleibt. Es sind die geistlichen Dinge, die eben nicht sterben oder verwesen. Es sind die Werke, die aus einem Herzen kommen, das Jesus liebt. Mein Bruder war ein Mensch, der in den Augen dieser Welt nichts vorzuweisen hatte. Er war ein übergewichtiger Hartz-IV-Empfänger mit psychischen Problemen. Aber er liebte Jesus. Und er diente Jesus, da wo er gebraucht wurde, da wo er mit dem, was er zur Verfügung hatte, helfen konnte, dienen konnte. Und bei seiner Beerdigung, vor knapp einem Jahr, hörten wir Zeugnis nach Zeugnis nach Zeugnis von Menschen ganz vom Rande der Gesellschaft, die öffentlich verkündeten, viele Dinge, die ich nie gehört hatte, wie mein Bruder ihnen zur Seite gestanden hatte, sie ermutigt hatte, ihnen ganz praktisch geholfen hatte und ihnen dabei den Herrn Jesus Christus bezeugt hatte. Seine Arbeit war in den Augen der Welt unbedeutend. Nichts. Und doch weiß ich, weil unser Text uns das sagt, dass seine Arbeit nicht vergeblich war in dem Herrn. Ihr Lieben, das Wissen um die Auferstehung der Toten und des ewigen Lebens sollte unser Leben prägen. Lasst uns investieren in die Dinge, die ewigen Wert haben. Lasst uns unseren Herrn bezeugen, in Worten und in Werken. Als seine Nachfolger, als die, die wissen, dass das, was wirklich zählt, weil es ewig ist, dass wir anderen Menschen davon erzählen und sie darauf hinweisen. Seht ihr, wie entscheidend das ist? Für die ewige Rettung und auch für das Leben hier auf Erden. So können wir Menschen helfen, frei zu werden von einem Leben, in dem sie irgendwie Erfüllung suchen in den Dingen dieser Welt und es doch nicht finden werden, weil diese Welt nicht dafür gemacht ist. Es ist eine gefallene Welt. Die wirkliche Erfüllung, nach der alle Menschen in dieser Welt suchen, die ist nicht da zu finden, wo sie sie suchen. Und wir wissen wo. Uns ist ein Geheimnis offenbart worden. Wollen wir schweigen? Oder es anderen bezeugen? Ich sage euch aber ein Geheimnis. Eines Tages wird das Sterbliche und Verwesliche die Unsterblichkeit und die Unverweslichkeit einziehen und wir werden kommen in die Herrlichkeit des Herrn, in das Reich Gottes. Ihr Lieben, lasst uns mutig Zeugnis geben. Und lasst uns einander anspornen auf diesem Weg, der immer wieder auch ein schwerer Weg ist. Lasst uns die Unmündigen lehren. Lasst uns die Matten ermutigen. Lasst uns Sünder ermahnen. Lasst uns derer erbarmen, die schwach und ausgegrenzt sind. Lasst uns trösten, die traurig sind. Und lasst uns in all dem ganz bewusst als Botschafter und Werkzeuge unseres gütigen, barmherzigen, liebevollen, über alles weisen und gerechten Herrn sein. Bis dann, eines Tages, die letzte Posaune erschallt. Diese letzte Posaune wird sein wie der Schlusspfiff nach dem großen Finale. Für viele wird das ein Moment des Erschreckens sein, weil sie feststellen werden, dass sie auf die falschen Dinge gesetzt haben. Aber für alle, die den Herrn Jesus Christus kennen, ihm nachfolgen als dem Retter und Herrn ihres Lebens, für sie wird die letzte Posaune die Siegesfanfare sein. Dann ist der Tod endgültig besiegt. Und mit ihm alle Not, aller Schmerz, alles Leid, alle Trauer. Alles, was dann bleibt, ist vollkommene Herrlichkeit. Dann wird unsere Freude vollkommen und grenzenlos und ewig sein. Glaubst du das? Glaubst du das? Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn. Weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Ich bete mit uns. Großer Gott, wir loben und preisen dich, dass du ein Gott voller Liebe und Barmherzigkeit bist. Da, wo wir uns von dir abgewandt haben, da, wo wir dich ignoriert haben, den Herrn, den König, den Schöpfer, den rechtmäßigen Eigentümer aller Dinge, da hast du dich nicht von uns abgewandt, sondern du hast deinen eingeliebten Sohn uns in der Herr geschickt, in diese gefallene Welt hinein, um zu suchen und zu finden, was verloren war, um uns zu finden. Danke, dass du, Herr Jesus, gekommen bist, um uns zu zeigen, wie ein gutes Leben wirklich aussieht. Und danke, dass du nicht nur für uns stellvertretend dieses gute Leben gelebt hast, sondern dann auch am Kreuz unsere Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass der Tod dich nicht halten konnte. Danke, dass du lebst und dass auch wir diese Hoffnung haben dürfen auf Leben nach dem Tod. So loben und preisen wir dich und jubilieren und rufen aus, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.